Deutschlandfunk, Kultur heute.
Große Bauwerke haben eigentlich fast immer einen Namen, manchmal auch sehr lustige, die der Volksmund erfunden hat, wie Schwangere Auster für das Haus der Kulturen der Welt in Berlin oder Gherkin, die Gurke für ein gläsernes, eben gurkenförmiges Hochhaus in London. Große Kunstwerke haben dagegen oft keine Namen, zumindest in der abstrakten Kunst des 20. Jahrhunderts. Was keinen Titel hat, das steht sozusagen in alle Denkrichtungen hin offen. Jeder kann sich seinen Reim darauf machen. Es gibt aber auch das Gegenteil. Titel, die nach einer Extraportion Bedeutung klingen, selbst wenn sie gar keinen Sinn machen. Dann, so das Ergebnis einer aktuellen Studie der University of Waterloo in Kanada, sei die Bereitschaft der Betrachter besonders groß, auch Humbug für inhaltsschwer zu halten. Unser Kunstkritiker Carsten Probst hat versucht, das Wesen eines Bildtitels an und für sich zu ergründen.
Der Kunstmarkt kann sich ja bekanntlich nicht irren. Es gibt Künstler wie geboren für die Rolle des Malerfürsten, deren natürliche Autorität jeglicher Übertreibung abhold ist. Ein wahrer König regiert eben milde und freundlich und macht nicht viel Gewese um sein Werk. Das mag der Grund dafür sein, dass Gerhard Richter seit Äonen nicht nur der teuerste lebende Künstler der Gegenwart ist, sondern auch Meister der minimalistischen Selbstdarstellung. Für seine Bilder wählt er immer möglichst kurze und karge Titel. Denn es ist nun einmal so, Titeln wie Onkel Rudi oder Betty oder Die Kerze haftet gerade mit ihrer Beschränkung auf das scheinbar Wesentliche und Sichtbare eine Aura des Sibyllinischen an, ja des Erhabenen. Schlichtheit, sorgsam eingesetzt, kann die Bedeutung eines Bildes verdoppeln, ja verewigen, wie wir sehen, während geschwätzige Titel schnell Zweifel an der Ernsthaftigkeit des Künstlers wecken können. Ein Meister dieser Disziplin war Martin Kippenberger, der mit Bildtiteln offenkundig genau das bezweckte, Zweifel an der Kunst zu säen. Was sagt es zum Beispiel über einen Kunstsammler aus, der viel Geld ausgäbe für ein Werk mit dem Titel »Jetzt gehe ich in den Birkenwald, denn meine Pillen wirken bald«? Das reimt sich zwar, aber welcher seriöse Kunstkäufer könnte seinen Gästen im heimischen Garten eine Installation diesen Titels zeigen, ohne besorgte Blicke zu ernten? Mit anderen Worten, in den Titeln der Kunstwerke bildet sich vor allem die Beziehung von Künstler und Publikum ab, zumindest seit den Zeiten, da die Künstler frei sind in ihrer Motivwahl. Titel erzeugen Erwartungen, die ein Teil des Publikums gern mit Kunst verbindet. Oder aber sie ersticken jegliche Erwartungen lieber gleich im Keim. Auf dieser imaginären Skala sozusagen zwischen Richter und Kippenberger lässt sich der Regler bei der Titelwahl für ein Kunstwerk stufenlos hin und her schieben. Je kürzer der Titel, desto mehr dürfen wir auf Transzendenz hoffen, wenn nicht gar auf Absolution. Wir gehören einer Gemeinschaft der Wissenden an, die nicht viele Worte braucht, um sich zu verstehen. Und die anderen, also die auf der Kippenberger Seite, lachen sich eins, weil sie das neckische Spiel mit den Titeln ja so gut durchschauen. Dazwischen liegen natürlich viele Grauzonen, so vielschichtig wie die Künstlertypen und das Publikum selbst. Manche Künstler verzichten deshalb lieber gleich auf den Bildtitel, sei es, dass sie hinreichend von der Wirkmacht ihrer Werke überzeugt sind, oder sei es, dass sie in demonstrativer Bescheidenheit dieses eitle Spiel mit den Deutungen einfach verweigern. Doch eine Frage bleibt noch offen. Wenn die Titel von Kunstwerken eigentlich nur das Verhältnis von Künstler und Publikum abbilden, was sagen sie dann noch über die Bilder? Sind die Bilder am Ende nur ein Vorwand für die Titel? So könnte es jedenfalls scheinen, wenn es nach der Studie der kanadischen University of Waterloo geht. Diese Studie trägt nämlich übrigens selbst einen Kippenberger-würdigen Titel. »Bullshit makes the art grow profunder«, zu Deutsch etwa so viel wie »Gequirlter Quark macht Kunst bedeutsam«. Überzeugend weist sie aber nach, dass die Titel von abstrakten Kunstwerken, deren Worte einfach nur von einem Computerprogramm zufällig kombiniert wurden, von der schieren Aura der Kunst profitieren. Die 100 Probanden in diesem Test waren jedenfalls ohne weiteres bereit, jedem Nonsens-Titel Bedeutung zuzumessen, und anscheinend umso mehr, je verschwurbelter dieser war. Die Erwartung dieser Probanden an die Erhabenheit der abstrakten Kunst war jedenfalls eindeutig auf der Gerhard-Richter-Skala. Allerdings ahnte der belgische Maler René Magritte schon vor etwa 90 Jahren dieses Ergebnis. Sein einflussreichstes Bild wäre ohne Beschriftung sicherlich längst vergessen. Zu sehen ist eine Tabakspfeife und darunter der Schriftzug »Das ist keine Pfeife«. Tiefer lässt sich der Graben zwischen Schrift und Bild wohl kaum ausheben. Und als wäre es damit nicht schon genug, hat dieses Werk auch noch einen offiziellen Titel, »Der Verrat der Bilder«. Sollen denn jetzt wieder die Bilder an allem schuld sein?
Womit wir natürlich nicht zum Bildersturm aufrufen wollen. Carsten Probst über Bilder ohne Titel und Titel, die das Bild auf den Kopf stellen.